Ich habe ein gutes Thema. Kompromisse zahlen sich nicht aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Ja, wir sollen lernen, Gott kompromisslos zu vertrauen. Einfach keine Mittelwege gehen, entweder ganz oder gar nicht. Und wir wollen ganz mit dem Herrn gehen, unseren Weg, und einfach dem Herrn zu vertrauen. Bei Gott ist nichts unmöglich. Halleluja. Vertraue dem Herrn und wir können Berge versetzen. Wir können Dinge verändern. Bei Kompromissen, da machen die Leute immer Abstriche und Abkürzungen und denken, ich komme schneller hin. Aber nein, der Weg wird länger, der Weg wird weiter, der Weg wird komplizierter, der Weg wird schwieriger. Weißt du, der Teufel möchte uns irgendwie einwickeln und dann schaffen wir es nicht mehr. Ich werde heute ein paar heilige Kühe schlachten. Hab mich lieb bis zum Schluss. Hör dir diese Predigt, ich muss ein paar Wahrheiten sagen, die mir groß geworden sind, jetzt in den letzten Tagen immer wieder, wo Leute mich angefragt haben, was ist das und was soll ich da machen und wie soll ich mich da verhalten. Und ich muss immer wieder sagen, mach keine Kompromisse, mach eine ganze Sache mit dem Heiland oder lass es weg. Bleib zu Hause, mach gar nichts, verstehst du, sei lieber ein Atheist, ein Gottloser, ein Heide. Die Bibel zeigt uns ganz klar, entweder so oder so, es gibt keine. Ja, du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Du kannst nicht alles gleich mitnehmen. Bei Gott gibt es keine Kompromisse. Und so ist es. Wenn du A sagst, musst du auch B sagen und auch weitermachen. Und auch beim Teufel ist es so. Wenn du ihm den kleinen Finger gibst, nimmt er die ganze Hand. Also entscheide dich, was du willst. Kompromisse sind Fallen für mich, satanische Fallen. Und heutzutage gibt es mehr solche Fallen, als du denkst. Überall Kompromisse, Abstriche machen. Der Unterschied zwischen Sündigen und Fallen, ja, Sünde begehen wir bewusst, Fallen, da ist Straucheln, das ist Stolpern, wir rutschen aus, ist etwas Unbeabsichtigtes, Sünde begehen, also ist das was Bewusstes. So wie dieser David, der wollte den Uriah auf die Seite schaffen, den Mann von der Bathsheba, wo er den Ehebruch begangen hat, und dann hat er alles so geplant, Joab, lass den Uriah ganz vorne an der Front und wenn es heiß wird und scharf wird und so weiter, dann zieh dich zurück, damit er fällt. Denn er wollte unbedingt irgendwie seine Hände in Unschuld waschen und hat unschuldiges Blut vergossen. Und deshalb hat Gott ihm auch nicht erlaubt, den Tempel zu bauen, weil er ja gesündigt hat, bewusst. Sünde begeht man immer bewusst, gewollt, geplant und wird lange oft vorbereitet, was es auch immer ist. Alles andere, wenn du fällst, versagst und so weiter, das ist auch verzeihbar. Ich denke auch die Jünger Jesu, als sie den Herrn Jesus verleugneten oder alle wegliefen, ihn in den Stich ließen, das war Fallen. Denn sie haben das nicht gewollt. Im Gegenteil, sie haben sogar geschworen, wenn alle dich verlassen, Herr, wir gehen mit dir, wir sind sogar bereit für dich zu sterben. Kompromisse lohnen sich nicht, sie rächen sich bitter. Du wirst hinterher bitterlich weinen. So wie dieser Petrus, der hat bitterlich geweint. Ich habe meinen Heiland verleugnet, ich habe versagt. Wäre ich bloß nicht hier auf diesem Hof des Hohen Priesters gegangen, der Johannes konnte. Der war sogar mit dem Hohen Priester verwandt, aber der Petrus hat sich mit hineingeschlichen. Und da, wo wir uns immer hineinschleichen, wo wir nichts zu suchen haben, da begehen wir immer Fehler und denken, ja, das kann ich schon verkraften. Aber nein, du verkraftest nicht. Wenn du siehst, was sie dem Heiland alles antun, wie den Heiland zurichten, ich kenne den Menschen gar nicht, ich weiß nicht, von wo du sprichst, hat er dann der Mädel gesagt. Viele denken, mit Kompromissen lösen wir unsere Probleme viel leichter. Doch Kompromisse verlängern uns diesen Leidensweg, diesen Kampf, den Stress, was auch immer ist. Wenn wir die falschen Leute auf einer Bergtour mitnehmen, dann werden wir kaum das Ziel erreichen können. Leute auf der Bergtour, die nicht richtig ausgerüstet sind, die nicht klettern können, die Gehprobleme haben, von mir aus nicht richtig motiviert sind, keine Lust haben, mit diesen Leuten wirst du den Berg nicht erobern. Oder Leute, die Höhenangst haben oder keine Erfahrung haben beim Bergklettern, keine Ausdauer haben, du wirst es nicht schaffen, mit diesen Leuten das Ziel zu erreichen. Kompromisse sind also nur Belastungen für uns. Zuerst mal will ich hinstellen, was alles Kompromisse sind. Wir fangen uns irgendwie etwas ein, dann, wenn wir mit Kompromisse gehen und werden diese Dinge nicht mehr los. Wir werden belastet, wir werden bedrückt. Wir fragen uns oft, warum geschieht guten Menschen so viel Schlechtes? Ich kann dir sagen, die Leute haben Kompromisse gemacht. Und die haben versagt. Deshalb geschieht guten Menschen. Die können gut sein hinterher. Aber was vorher war, der Vorspann, ist sehr wichtig in unserem Leben. Warum müssen Christen leiden? Ja, sie sind zwischen zwei Fronten geraten. Zwischen Gott und Satan. und sie haben irgendwo Kompromisse gemacht. Ja, es ist nicht so schlimm, so harmlos. Das ist ja Verharmlosung. Und Satan kann die Menschen nur verführen durch Kompromisse, wenn wir nicht entschieden sind. Wenn man etwas verdrängt, das rächt sich bitter in unserem Leben und kommt auf der anderen Seite irgendwo raus. Du kannst unter dem Teppich kehren, verstehst du, aber das kommt wieder hoch. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Wenn man etwas aus Gefälligkeiten tut, dann fällt man auch und strauchelt man. Hast du mir nicht versprochen? Hast du mir nicht gesagt? Und so weiter. Dann nehmen die Leute dich beim Wort, machen, ja, du hast noch versprochen, du hast ja zugelächelt, du hast mit dem Kopf genickt. Wenn man nicht aus Überzeugung handelt, und das merkt der Teufel, das merkt sogar der Hund. Also nicht nur der Teufel, das merken ungläubige Menschen auch. So, und da kommt Angst dann in einem, weißt du, man ist verunsichert. Satan versucht, das Volk Gottes zu unterwandern durch Kompromisse. Da passiert so vieles heutzutage in unserer Welt, durch die Medien, was wir alles haben, so im Internet, da wird so viel Mist angeboten, gute Sachen angeboten, auch sehr viel Mist. Und da verändern sich Dinge so schnell, da wirst du das sehen, also wenn die das machen, wenn der bei Ruhe durchfährt, kann ich auch bei Ruhe durchfahren. Aber bei dir knallt es dann da hinten, weil dann letzten beißen die Hunde. Sei nicht leichtfertig. Wenn du kein Fundament hast, wenn du Gott nicht vertraust, so richtig von ganzem Herzen, dann wag nicht, deine Nase zum Fenster rauszustecken, das ist gefährlich. So viele Leute denken, sie sind bevollmächtigt, sie können für Kranke beten, für Dämonen, ja, die Dämonen vertreiben, und dann legen sie die Hände auf diese Leute und dann wundern sie sich, dass sie nachher nach kurzer Zeit okkult belastet sind. Ich werde ein paar Dinge heute sagen. Ich habe gesagt, ich schlachte ein paar heilige Kühe hier. Und ich möchte einfach Menschen helfen, zurechtzukommen. Lass die Finger weg von Dingen, wo du keinen Auftrag hast, keine Berufung hast, wo du da drin nicht gereift, nicht gewachsen bist. Du wirst es nicht verkraften. Ja, lass dich nicht so leicht verführen. Faule Kartoffeln stecken die anderen so schnell an. Eine einzige faule Kartoffel, deshalb muss man im Herbst immer die Kartoffeln raussortieren, dass keine Kartoffeln, da sind uns vor allem keine verletzten Kartoffeln, denn die verletzten Kartoffeln verursachen die Fäulnis. Ein Krümel Sauerteig heißt es in der Heiligen Schrift, durchsäuert den ganzen Teig. Der Teufel versteht so Kuckuckseier in unser Leben irgendwo zu legen. Und die Bibel sagt, alles was ich euch sage, sagt der Herr Jesus selber, ist wach, passt auf. Vier Dinge machen einen bedeutungsvollen Menschen aus. Zuerst eine Originalität im Denken. Das ist mein Weg, das ist meine Erkenntnis, das ist mein Wunsch. Das will ich und das andere will ich nicht. Nur entschiedene Menschen erobern die Welt, machen das Optimalste aus ihrem Leben. Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Das ist alles inklusiv. Dann als nächstes kompromissloses Leben. Das macht einen erfolgreichen und bedeutenden Menschen, die aufs Ganze gehen, radikal sind. Dann aber die andere Seite auch, was macht einen bedeutungsvollen Menschen aus, ist Milde in der Gesinnung. Und das werde ich auch am Schluss sein, Milde in Gesinnung. Aber ich werde zuerst einmal ganz schön auffahren, Entschuldigung, aber Gott hat mir gesagt, ich habe zuerst gesagt, nein, Herr, diese Predigt werde ich heute nicht bringen. Oder zumindest das, was du mir hier zeigst und was mir als Problem erscheint zur Zeit in unserer Gesellschaft. Aber Gott hat gesagt, bringt es und sei milde nachher. Nachher werde ich mit euch beten und barmherzig sein und um Vergebung bitten, was es auch immer ist, nur nebenbei. Und das nächste, was einen bedeutungsvollen Menschen ausmacht, ist Uneigennützigkeit. Dass man nicht für sich lebt, für sich arbeitet, nur an sich denkt, sich um sich alles dreht, so schmort im eigenen Saft, sondern uneigennützig. Einfach, wir dienen dem Herrn, wir helfen den Menschen. Ja, wir sehen den Mann, der unter dem Räuber gefallen ist, wie der barmherzige Samariter, und wir kümmern uns um diesen Menschen. Das ist Uneigennützigkeit. Wenn Gott wirkt, dann ist es einfach die gute Zeit, ernste Zeit, die angenehme Zeit. Und deshalb lasst uns auf die Zeichen der Zeit achten und keine Kompromisse machen. Die Zeit ist zu ernst, zu kurz, zu schnelllebig. Wir stehen plötzlich am Tor der Ewigkeit. Und dann, was wird das sein, was du bereitet hast? Dann kannst du nicht mehr umpolen und umdenken und einfach dich umwenden. Ja, alles ist von Gott. Was Gott alles in diese Welt gestellt hat, ist es so schnelllebig. Und dann, ja, wenn Gott wirkt, und ich will noch etwas sagen, wenn Gott wirkt, ich habe mal eine Arbeit gemacht oder eine Ausarbeitung über Erweckung. Erweckung dauert höchstens 3 Jahre und dann ist es vorbei. Selbst im Heiligen Geist gewirkte Erweckung. Nach 3 Jahren ist der Geist verflogen. Denk nur an die Urgemeinde. Da Zeichen und Wunder geschahen. Und dann fingen sie an zu organisieren. Und das ist, was typisch ist bei Erweckungen. Da ist ein Aufbruch, welcher Art auch immer. Ich habe sämtliche Erweckungen studiert, was überhaupt in der Geschichte war, so wo ich habhaft werden konnte. Und immer nach kurzer Zeit ist immer wieder das Menschliche reingekommen. Dann macht man eine Bibelschule, dann macht man Predigerseminare, dann macht man ja Regeln, Statuten und dann organisiert man die ganze Sache. Und so ist auch die katholische Kirche geworden. Nur nebenbei. Dann gibt es Regeln, dann fangen die Menschen an zu kontrollieren, versuchen den Heiligen Geist zu lenken. Ich habe einen Fall erlebt in Stuttgart, in einer anderen Gemeinde. Dann steht die Pastorin auf und sagt, Geschwister, lass uns die 3. Strophe in anderen Sprachen singen. Verstehst du von diesem Lied? Du kannst den Heiligen Geist nicht kontrollieren und sagen und befehlen, mach das und mach das. Der Heilige Geist ist wie Wind, weht wohin er will und woher er kommt, das ist vollkommen egal. Aber die Menschen wollen dann dem Heiligen Geist die Richtung vorgeben, so muss der Heilige Geist wirken. Und nur so. Ja. Dann versucht man alles in einen Bahnen zu lenken, zu steuern und dann wird alles angepasst. Und dann kommt der Kontrollgeist. Nach 3 Jahren hört jede Erweckung auf. Kannst selber mal studieren. Studier mal die Aufbrüche in deiner Gemeinde oder wo du auch immer herkommst. Am Anfang ist alles wunderbar. Der Herr ist wirklich da und es ist wirklich vom Herrn. Hier, wo der Zungengesang in Deutschland nach dem Krieg anfing, in Hamburg, in einer Pfingstgemeinde. Und ich habe ein paar Älteste dort kennengelernt aus dieser Gemeinde, die kamen in meiner Evangelisation, als ich in Hamburg mal evangelisierte, da sagte, wir haben erlebt, als der Heilige Geist ausgegossen wird, da war die Herrlichkeit Gottes so da, wir standen an den Wänden und wer nicht stehen konnte, der lag auf dem Boden und wir sangen in neuen Zungen, das war etwas Wunderbares, sowas haben wir noch nie erlebt gehabt, singen in anderen Sprachen und am nächsten Sonntag sagte Pastor, und jetzt lass uns auch wieder in neuen Zungen singen. Aber das war nicht mehr das Gleiche, was das erste war. Gott gibt uns immer etwas Ursprüngliches, wie es am Anfang war. Und das ist so wichtig. Und es muss so kommen, und es muss vom Herrn gewirkt werden. Und nicht jetzt, lass uns die 3. Strophe in Sprachen singen. Die Gläubigen, die wollen gerne das, den Heiligen Geist kontrollieren, aber den Heiligen Geist kann man nicht kontrollieren. Der Heilige Geist will uns kontrollieren. Nur nebenbei. Will uns kontrollieren. Weißt du, und viele echte Gläubige stehen, ja, im Dienst des Satans, sie lassen sich gebrauchen, dann probieren sie zu singen in anderen Sprachen. Dann versuchen sie etwas im Geist zu tun. Ja, sie wissen, dass wie das geht. Und ich habe eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt, in meiner Gemeinde, die hat prophezeit. Und es war wunderbar, was sie prophezeit hat. Aber sie hat immer so lang gemacht. Und dann habe ich sie mal zur Sprache gestellt und gesagt, Schwester, also einen Teil deiner Prophetie kann ich annehmen, dem prophetischen Wort, aber das andere ist mir zu lang, das ist irgendwie nur so Wiederholung von Bibelsprüchen. Dann sagt er, weißt du, Bruder Matthäus, die Salbung ist so groß, ich weiß, wie man das macht. Und deshalb sage ich, lieber Heiland, sagt sie, lieber Heiland, ach, warum höre ich mit, muss ich mittendrin aufhören? Ich will weitermachen in der Salbung, in dem Segen und so weiter. Und das ist im Fleisch wirken. Erweckung hört auf, wenn das Fleisch kommt. Wenn der Mensch anfängt, im Fleisch zu arbeiten, einfach nur in seinem Eifer, in der Leidenschaft. Und der Teufel versucht, die Menschen irgendwie so reinzuschleusen, dass wir so fleischliche Menschen bekommen. Ach, das war so herrlich, lass uns wieder mal das Gleiche tun. Gott ist nicht ein Gott, der sich immer wiederholt. Er macht immer wieder was Neues. Ein Neues soll geschehen, ein neues Lied soll gesungen werden. Ein neues Gebet, eine neue Predigt, eine neue Botschaft. Und der Teufel möchte die Leidenschaft stoppen, die Begeisterung irgendwie dämpfen und die erste Liebe erkaltet dann am Schluss. Dann merkst du, das funktioniert gar nicht, das ist gar nicht mehr so. So wie dieser Älteste dort von Hamburg aus der Gemeinde mir sagte, das war nicht mehr wie das erste Mal war. Die Herrlichkeit Gottes, dass wir geweint haben, dass wir nicht mehr aufhören konnten. Und der Gottesdienst ging dort in Hamburg bis 3 Uhr von 10 Uhr. Angefangen morgens Gottesdienst bis 3 Uhr nachmittags. Wir haben Essen vergessen, wir haben alles vergessen. Wenn der Heilige Geist wirkt, da ist Erweckung, da vergisst du alles. Sogar das Schlafen unter Umständen. Ja, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann hat man Kompromisse gemacht. Und der Teufel versucht raffiniert, fremdes Feuer unter den Leute zu bringen und das Feuer auszulöschen durch das fremde Feuer. Durch Buchstaben, durch Bürokratie, durch Organisation. Wahre Gläubige stehen mit ihrer Selbstverwirklichungskultur dem Herrn im Weg. Satan verschafft sich als Engel des Lichts, nach 2. Korinther 11, Vers 14 und 15. Er verstellt sich als Engel des Lichts. Oh, lass uns in Sprachen singen. Lass uns das tun und so weiter. Lass uns mal eins sagen. Wir haben noch ein Wort vom Herrn. Weißt du, wenn du ein Wort vom Herrn hast, da brauchst du keine große Aufrufe machen. Das passiert von selbst. Und da spürt man, hier ist noch verdichtete Atmosphäre. Hier ist noch der liebe Gott unterwegs. Ja, dann versucht man alles zu durchschauen, auseinanderzulegen. Man muss durch die Kleider sehen. Und wir sollen durch die Kleider schauen können, dass nicht alles, was äußerlich und gut ist und wunderbar und herrlich und geistlich und göttlich ist, das ist alles vom Herrn ist. Ist es wirklich der Herr, der Urheber war? Ich habe auf einer Pfingstlerkonferenz habe ich erlebt, da ging es um, wie empfange ich den Heiligen Geist. Dann der Referent, der kam, dann ging durch die Reihen, hat gesagt, Leute, streckt eure Zunge raus, berührt die Zunge, ein bisschen die Zunge gewackelt. Ihr könnt in anderen Sprachen sprechen. Weißt du, das ist für mich Unfug. Geistlicher Unfug. Und man macht so Kompromisse, man will dem Heiligen Geist nachhelfen. Der liebe Gott braucht keine Nachhilfe. Er ist stark genug, wie der Geist gab, auszusprechen. Wenn der Heilige Geist wirklich wirkt, dann muss er auf die Bremse treten und sagt, Leute, nicht jetzt, wir machen morgen wieder weiter. Meine Mutter hat immer gesagt, mit dem Essen soll man aufhören, wenn es am besten schmeckt. Auch geistlich so. Wenn es am besten schmeckt. Aber der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Er kommt mit dem Wort Erkenntnis, mit höherem Wissen. Schau noch die Esoterik an, die spiritistische Szene. Immer wieder geht es um Erkenntnis, um Erkenntnis, um Erkenntnis, Offenbarung und so weiter. Der versucht uns aufzuklären. Aber die ganzen Religionskriege und alle Aufklärungen und so weiter, das war alles nur dämonisch. Ja, wir müssen dagegen ankämpfen. Auch das ist Kompromisse machen, geistliche Kompromisse, dass wir etwas bekämpfen. Und dabei kämpfen wir gegen den Teufel. Denk nur an Paulus, der hat die Christen bekämpft und für Gott geeifert, im Namen Gottes die Christen verfolgt und in die Gefängnisse gesteckt. Kompromisse sind wie Viren, sind ansteckend für den ganzen Organismus. So eine faule Kartoffel reicht aus, um ganzen Sack Kartoffel zu Vollnis zu bringen. Viren können in den Körper der Verletzten geistig reindringen, durch Verwundung, was auch immer es sein kann. Und der Mensch ist verletzt. Ja, wir müssen mehr beten, mehr beten. Ich weiß, Christen sollen mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr sich im Wort Gottes vertiefen. Aber wenn es nicht vom Herrn gewirkt wird, auch das Bibellesen, das Beten muss vom Herrn gewirkt werden. Wie sagten die Jünger, Herr, lehre uns beten. Gott muss uns das Beten auf unsere Zunge legen, das richtige Wort im richtigen Augenblick für die richtige Sache, sonst beten wir Unsinn zusammen. Ich habe eine liebe Schwester hier in Berlin gehabt. Herr, mach die Gefangenen frei. Ich weiß, was sie gemeint hat. Herr, zerbricht die Gefängnisse, stell dir mal vor, die Gefangenen kommen raus. Die ganzen Terroristen, die ganzen Banditen, die ganzen Mörder, die ganzen Diebe, die kommen raus. Wir dürfen nicht so, und das war noch öffentlich, dass da mich jemand darauf angesprochen hat. Ich habe selber gar nicht gemerkt, weil man so im christlichen, religiösen Fahrwasser ist. Herr, mach die Gefangenen frei. Aber der sagt, was betet ihr für Unsinn zusammen? Wenn es tatsächlich passiert, dann könnt ihr ins Gefängnis gehen. Ich sag's nur, viele Menschen beten so unweise. Sie denken, sie dienen dem Herrn. Und der Teufel versucht uns dahin zu bringen, dass wir glauben, ich diene dem Herrn. Und das ist gar nicht so. Das sind Viren, was die Menschen befallen. Kompromisse sind Einengungen. Man kann das nicht mehr machen. Ja, wir müssen uns ruhig benehmen, ordentlich verhalten. Und dann werden Regeln aufgesetzt. Wir werden nur in Zungen beten, wenn wir unter uns sind, so im engeren Kreis, im Gebetskreis. Öffentlich wird nicht gebetet. Dann nimmt man eine Bibelstelle irgendwie und macht mal zu einer Religion. Und deshalb ist es gefährlich, Geschwister, eine Bibelstelle zu nehmen und daraus eine Religion zu machen. Der Heilige Geist wirkt, wie er will. Ich habe in Kiel mal evangelisiert, mitten im Zelt, auf dem Wilhelmsplatz. Da war ich, sagt so ein Junge hinten in der letzten Reihe, spricht in einen Zungen und eine Frau hier vorne übersetzt es in Deutsch. Und dann steht am Schluss ein Mann mit Hornbrille, groß gewachsen, der sagte, was hier gespielt wird, das ist Leuteverarschung. Da habe ich gesagt, wie bitte? Wir verarschen keine Leute hier. Doch, das ist der Bengel da drüben, der hat Lateinisch gesprochen und das alte Weib hat wörtlich übersetzt. Ich bin Lateinlehrer hier an der Uni. Ich hätte es auch übersetzen können. Verstehst? Und dann habe ich den Jungen geholt, habe gesagt, kannst du Lateinisch? Der war ein Hilfsschüler. Aber der Heilige Geist kam auf ihn. Er steht in einer öffentlichen Versammlung auf dem Marktplatz. Der Heilige Geist wirkt, wie er will, wann er will und wo er will. Und wir dürfen dem Heiligen Geist keine Vorschriften machen, mach so und mach so, mach so. Nur nebenbei. Kompromisse werden zu Konflikten. Sie sind am Anfang sehr harmlos, machen nicht viel aus. Aber das Schöne war noch bei diesem Professor, der hat noch seine Schüler mitgebracht, seine Studenten, die wollten uns auseinandernehmen nach der Versammlung. Und dann steht einer, ich glaube Wolfgang hieß er sogar, der stand und sagte, Herr Professor, ist es wirklich wahr? Ich werde doch noch meinen Ohren trauen, was hier gespielt wird. Ja, so wirkt der Heilige Geist, dass man seinen Ohren trauen kann. Kompromisse also bringen Konflikte, wenn wir nicht aufpassen, was da ist. Und dieser Wolfgang hat nachher hinterher gesagt, was muss ich tun, damit ich auch Lateinisch spreche. Ich weiß nicht, ob er die lateinische Zungensprache bekommen hat, aber auf jeden Fall hat er gebetet und gefastet und wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, hat sogar nachher später in der Gemeinde dort Anbetung geleitet. Kompromisslos einfach. Er hat sein ganzes Geld in Opfer geschmissen und gesagt, ich will den Heiligen Geist haben, koste was es wolle. Und Gott gibt uns seine Gaben, wenn wir aufs Ganze gehen, radikal sind. Entweder kriege ich es oder kriege ich es nicht. So wie dieser eine Rabbi aus dem Warschauer Ghetto. Gott, ich werde dich nicht loslassen, selbst wenn du mich totschlägst. Ich werde dir nicht absagen. Selbst du hast meine 5 Kinder mir geraubt, du hast mein Schiff zerstört auf der Überfahrt, du hast mich auf dieser einsamen Insel landen lassen, ich werde dir nicht absagen, du kannst mit mir machen, was du willst. Das ist kompromissloses Leben. Kompromisse sind Einbrüche, wenn wir Kompromisse machen, Einbrüche in unserer Mauer, in unserem Gedankengebilde, und wir erlauben durch Kompromisse, dass Dämonen in unserem Leben direkt Zugang bekommen. Die Geisteswelt wartet nur darauf, dass du irgendwo ungeschützt bist. Und ich sage deshalb, es ist so wichtig, tue nichts ohne Schutz. Oder im Schutz des Allerhöchsten, erstens mal. Und vor allem für Frauen ganz arg wichtig, wenn du ja verheiratet bist, tue nichts ohne dem Schutz deines Mannes. Du bist erst geschützt durch deinen Mann. Und wenn du ledig bist, dann brauchst du Schutz von der Gemeinde, von den Ältesten, was auch immer ist. Ich will darüber gar nicht groß ausführen, das ist nicht mein Thema. Tue nichts ungeschützt, ohne deine Sendung, dass du von Gott eine Sendung hast und weißt, Gott schickt mich, und dann wird Gott dich auch schützen, dann wird er dich durchtragen, dann wirst du auch kompromisslos leben können. Kompromisse blockieren uns, sie binden uns, sie verblenden uns, sie verdunkeln uns das Evangelium. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 3 und folgende Verse, dann lese ich, wenn aber unser Evangelium doch verdunkelt ist, so ist es nur bei denen verdunkelt und verdeckt, die verloren gehen. Den ungläubigen Menschen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Und so viele verblendete Menschen sind da. Gott verblendet niemand. Gott versucht auch niemand. Aber die Menschen, die nicht aufpassen, die werden verblendet. Das Erste, was der Teufel macht, denk auch an die Könige Israels, als sie nach Babylon verschleppt wurden. Das Erste, was der Nebukadnezar tat, dem König die Augen ausgestochen. Und das Nächste, was der Teufel auch macht, der streut den Christen Sand in die Augen. Dass sie immer nur reiben, wo bin ich denn, was ist mit uns los? Nun nebenbei, hier. Der Gott dieser Welt hat ihre Sinne verblendet, damit sie das Licht, den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi nicht begreifen und nicht sehen und nicht sehen wollen. Und selbst wenn sie ihn sehen, was ist das? Wer Kompromisse eingeht, verliert sein Profil. Und deshalb ist es so wichtig, Brüder und Schwestern, wenn wir was in dieser Gesellschaft sein möchten, wir müssen unser Profil behalten. Bedingungslos Gott nachfolgen, leidenschaftlich Gott nachfolgen, mit Begeisterung, in der ersten Liebe, wie Gott uns berufen hat. Und das ist das Ursprüngliche. Paulus sagt, ich war nicht der himmlischen Erscheinung ungehorsam. Das, was er damals auf der Straße von Damaskus erlebt hat, das hat sein Leben für den Rest geprägt. Kompromisse verändern uns. Wir sind dazu da, Konflikte zu lösen und nicht Kompromisse zu schließen. Konflikte zu lösen, dazu sind wir da. Und es gibt so viele faule Kompromisse. Du kannst überall CD kaufen mit versteckten Botschaften. Und jetzt komme ich so langsam auf diese Punkte, was mir wichtig ist, zur Entspannung. Entleeren, wir müssen uns entleeren. Immer leerer sein. Und am Schluss, ist nichts mehr da von dir. So leer, wie eine Luftblase bist du nachher. Ja, CDs zur Gewichtsabnahme, zur Stressverminderung und so weiter. Da im Hintergrund wunderbare Klänge, so sanfte Klänge. Der Teufel kommt zu uns mit sanfter Verführung, Geschwister. Entleert die Zuhörer. Weißt du, nach der Bibel müssen wir voll des Heiligen Geistes werden und nicht immer Lehrer und Lehrer und Lehrer oder dümmer und dümmer und dümmer. Das ist, wenn du Lehrer wirst, da ist nichts mehr drin bei dir. Aber das sind versteckte Botschaften. Der Teufel kommt immer harmlos. Oh, das ist so entspannend. Da habe ich so Frieden, kann ich gut einschlafen. Er kommt als Engel des Lichts, er kommt als Helfer und ein Freund, ein verkleideter Polizist. Da gib Gas und hau ab. Habe ich mal in Polen gemacht. Auf einer einsamen Straße, da steht ein Polizist und winkt, also dass ich halten sollte. Und ich habe gedacht, hier im Wald ist keine Polizei und ich habe keinen Fehler gemacht, nichts falsch gemacht. Dann habe ich Gas gegeben und da ist nichts passiert. Und angenommen, ich hätte gemerkt, die fahren mit Blaulicht hinter mir her, hätte ich die angehalten. Aber das war ein dummer Polizist, der ja einen Touristen unterwegs ausrauben wollte, da auf einer einsamen Straße. Und der Teufel kommt immer zu uns, wenn wir einsam sind, wenn wir niemanden dabei haben. Eva ist gefallen, hat gesündigt, nur weil der Adam nicht dabei war. Die stand da und hat dem Teufel zugehört. Deshalb, wenn du etwas unternimmst, nimm einen Zeugen dabei. Sei nie einsam, sei nie allein. Kompromisse. Gott trennte schon am Anfang bei der Schöpfung Licht und Finsternis. Jesus und die Jünger waren leidenschaftliche Zeugen Gottes. Sie lebten kompromisslos. Wer mir nachfolgen will, der verlasse alles. Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Haus, Hof, das Geschäft. Und sie verließen prompt die Netze und folgten Jesus nach. Aber der Teufel will sagen, ja, du kannst doch nicht so radikal sein. Du bist fanatisch. Ja. Wir müssen fanatisch werden, wenn wir in den Himmel kommen wollen. Wir müssen, ja, die Mondfahrer, die zum Mond gefahren sind, die haben Scheuklappen gehabt, die durften nur geradeaus gucken. Ich habe einen Astronauten hier bei mir in der Gemeinde mal als Zeugnis, ja, hat von Jesus erzählt. Und der, wer zum Himmel, also zum Mond gefahren ist, dann sagte, wir durften auf der Fahrt zum Mond an gar nichts denken. Und zwar, wir haben trainiert, dass wir nicht an Mama denken, nicht an Papa denken, nicht an Frau denken, nicht an die Kinder denken, nicht an Zuhause denken, auch nicht ans Zurückkommen denken. Wir müssten uns nur auf den Mond konzentrieren. Und so haben sie den Mond erreicht. Wenn du das Ziel in deinem Leben erreichen willst, du musst dich auf den Mond konzentrieren, auf dein Ziel, auf deine Aufgabe, auf deine Berufung, dein Charisma. Das habe ich dir gestern drüber ein bisschen was gesagt. Der Teufel kommt als Wolf im Schafspelz. Ich kenne ja die Geschichten durch die Brüder Grimm, das Rotkäppchen und der Wolf und die sieben Geißlein. Verstehst du, das verstellt sich. Ich bin deine Oma, deine Mutter. Kompromisse sind trojanische Pferde. Sie betrügen dich, die beschenken dich auf der einen Seite. Der Teufel gibt 100 D-Mark oder Euro oder Dollar oder Rubel und er holt 1000 oder 10.000 weg von dir. So ist der Teufel. Er betrügt die Menschen, er gibt was. Der Teufel ist kein Teufel, wie wir uns so aus den Büchern kennen. Der Bösewicht, nein, er ist ein netter Kerl. Ein Engel war das sogar. Einer der besten Engel, der schönsten Engel, der begabtesten Engel war er. Und er gibt zuerst etwas. Der sagt, du kannst hier mehr Licht bekommen, mehr Erkenntnis bekommen. Lass dich vom Teufel nicht um den Finger wickeln. Glaub nicht jedem Spuk, was du hörst. Deshalb sagt die Bibel, prüfe die Geister. Ich werde in den nächsten Tagen irgendwann die prophetisch predigen, weil wir ja auch die Zeichen, die jetzt im Augenblick geschehen, es ist auch so wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. Die stehen auf Sturm. Und wir sollen aufwachen, Geschwister, und nicht nur uns in Sicherheit wiegen. Ach, wir haben noch lange Zeit. Unser Herr kommt noch lange nicht. Und dann schlagen wir uns, prügeln uns, quälen uns und was auch immer sein mag. Gog und Magog betritt langsam die Bühne. Was ganz deutlich ist, sowas habe ich noch nie erlebt, sowas hat wahrscheinlich auch die Menschheit noch nie erlebt. Die Amerikaner verlassen Syrien. Die Syrer, die vorher für sie gekämpft haben und die ISIS vertrieben haben oder gefangen genommen haben, die Amerikaner ziehen raus und die Türken kommen und wollen das Land einnehmen. Also was ist noch nie gegeben? Und Russland kommt wieder und betritt die Bühne, Gog und Magog. Das ist die Fürsten von Norden und das Gericht in Israel fängt von Norden an, in Syrien. Das Gericht für Israel beginnt dort. Und du siehst, es bahnt sich alles, es entwickelt sich alles. Und wir spielen, träumen, schauen Fernsehen, gaffen in die Gegend. Und dann Die ganze Zeit beschäftigen wir uns mit vergänglichen Dingen, wie jetzt einfach nur ein bisschen Unterhaltung. Aber wir merken, der Feind nützt das alles aus, unsere Faulheit und Trägheit und Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit. Und ja, dann nimmt er das Land ein. Der zieht sich weg, verstehst du? Wenn der versucht, uns Gott zu entziehen, und wenn er das fertig kriegt, uns Gott zu entziehen, uns von Gott wegzubringen, uns mit was anderem zu beschäftigen. Der Teufel gibt den Menschen Spielzeug in der Hand, damit sie spielen und nicht merken, dass die Welt am Abgrund steht. Und nur durch den inneren Zerfall kann der Feind uns einnehmen und über unser Leben triumphieren. Und viele Christen merken das nicht. Die Welt geht vor die Hunde, Brüder und Schwestern. Und wir sollen aufwachen. Der Teufel arbeitet durch Unterwanderung. Ich denke an die Geschichte von Biliam, 4. Mose 22 bis 25. Lies mal diese Geschichte nach. Da soll das Volk Gottes verflucht werden. Aber der Biliam sagt zu dem Moab, das Volk Gottes kann nicht verflucht werden, solange sie in Ordnung leben, solange sie kompromisslos sind, solange sie auf Gott schauen. Die sind uneinnehmbar, unschlagbar, die können nicht verflucht werden. Ein Christ, der wirklich mit dem Heiland lebt und eine volle Heiligen Geistes ist, der kann nicht von Voodoo-Zauberer verzaubert werden, der kann nicht in die Hölle gehen. Nein, Gott wacht über ihm. Aber, und schau, was dieser Biliam, dieser Ganove macht, ein Prophet, macht nur alles fürs Geld, der Teufel tanzt fürs Geld auch, und Geld ist die Macht, was die Welt regiert. Und dann sagt er zu Moab, bring deine Mädels darunter und mach ein Kirchweih, mach ein Fest, lad sie ein zum Grillen und vermischt euch mit einer anderen Völker. Und Gott hat ganz klar gesagt, ihr seid das Volk Gottes, ihr seid ein heiliges Volk, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und der Teufel sagt, vermischt euch, macht Kompromisse. Der Teufel arbeitet mit Begeisterung, mit Vereinfachung und so weiter. Und jetzt kommt etwas noch, was ich auch noch ganz schnell so im Telegramm schnell nebenbei erwähnen will. Der Teufel will uns entmündigen. Jetzt bald kommt so ein Chip, dass du eingepflanzt bekommen wirst. Die Chips sind schon parat, warten schon auf die Tag X. Jetzt, wir müssen uns impfen lassen gegen Masern. Und der Gesundheitsminister hat gesagt, das ist nur der Anfang. Es gibt noch so viele andere Impfungen, die wir noch brauchen. Und eines davon wird sein, dass du so einen Chip eingepflanzt bekommst. So ein Chip. Und dann bist du gefangen, dann bist du ein Sklave. Dann kannst du weder kaufen noch verkaufen. Und das ist schon da. Und ich will heute Abend predigen, werde stark, sei kompromisslos. Du kannst alles machen. Wir kaufen ja sowieso schon die meisten Leute mit Kreditkarte. Und scannen einfach, wir haben kein Bargeld. Die meisten Leute haben gar kein Bargeld mehr. Wir bezahlen bargeldlos. Und das ist okay, das ist keine Sünde. Aber die Sünde, das Problem wird sein, sobald es an deinem Körper geht. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die Bibel sagt, unser Leib, Seele und Geist müssen unsträflich bewahrt werden bis auf den Tag Christi. Also, ich habe die Freiheit, alles zu machen, aber ich werde nicht erlauben, für meinen Teil, kannst machen, was du willst, aber für meinen Teil werde ich nicht erlauben, dass ich so einen Chip bekomme. Die Hunde haben schon sowas. Verstehst du? Und die Katze. Wenn eine Katze wegläuft, verstehst du, das kannst du schon alles machen. Da kannst du sofort orten, wo das ist. Du kannst mit deinem Smartphone schon überall geortet werden. Wenn du da einkaufen gehst, oder beim C&A oder was weiß ich, bei welchem Laden. Die wissen ganz genau, vor welchem Regal du stehst und wie lange du da geguckt hast. Das wird alles festgehalten. Nur nebenbei. Die Technik ist gut und wunderbar. Ich bin Gott dankbar für die Technik. Aber dann das heißt ja, die Karte kann dir geklaut werden. Dann heißt es nachher, ja, Diebe und Geldwäscherei und was so alles läuft. Wir müssen ja unser Gehirn alles absichern. Aber da hast du deinen Chip da, dann legst du nur hin auf der Kasse, schon erledigt. In Süddeutschland wird schon was in ein paar Geschäften praktiziert. Getestet, wie das läuft. Dass man mit so einem Chip bezahlt einfach. Nur nebenbei. Der Teufel arbeitet mit Anerkennung, mit Lob, mit praktischen Argumenten, mit Vereinfachung. Und wir sind alles begeistert. Als ich vor vielen Jahren mal in Schweden war, sind schon einige Jahre her, und ich tanke und will mit Bargeld bezahlen, dann sagt er, haben Sie keine Kreditkarte? Damals habe ich keine große Kreditkarte, habe ich keine besessen, war nur Pastor, musste gucken, dass ich mit meinem Geld zurechtkomme. Und dort in Schweden, da haben sie schon damals alles nur mit Kreditkarten gezahlt, vor 25 Jahren, und heute ist noch viel mehr. Aber das ist kein Problem. Das Problem ist die Chipkarte. Der Teufel arbeitet mit Wohlstand, mit Verlockungen, mit Vereinfachungen. Das kannst du alles haben. Und dann mach dich neugierig und bring dich auf den Geschmack. Oh, das ist so einfach, verstehst du? Ich brauche keine Karte mehr, kein Portemonnaie mehr, kein Ausweis mehr. Alles ist auf der Chipkarte drauf. Ja, und das ist alles so geplant. Ist nur noch Frage der Zeit, wie lange wir so uns frei entfalten können. Der Teufel arbeitet anfangs sehr freundlich, stellt uns herrliche Dinge in Aussicht, macht uns Geschenke, öffnet uns die Türen. Wenn du hier mitmachst, dann hast du überall Vorteile. Der Teufel versucht uns zu kaufen. Zuerst gibt er was. Der Teufel ist der größte Giftmischer der Geschichte. Ja. Und deshalb brauchen wir die Gabe der Geisterunterscheidung. Wie weit kann ich gehen? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, hat der Herr gesagt. Das ist das erste Gebot und das wichtigste Gebot. Und du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Gemütskraft. Das ist mit deinem ganzen Körper. Mit Händen. Nun danket alle Gott. Mit Händen, Füßen, Mund und was weiß ich noch allem. Alles, was in uns ist, lobe den Herrn. Und das, um das geht es. Und deshalb, es geht um deinen Körper. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und meine Bibel sagt, wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird auch Gott verderben. Und jetzt komme ich auf einen Punkt. Nicht erschrecken. Sei gnädig mit mir. Achtung. Du wirst von unsichtbaren Mächten eingekreist, eingekesselt und umzingelt. Das merkst du gar nicht am Anfang, weißt? Also, wie kocht man einen Frosch? Hast du schon gemerkt, wie man einen Frosch kocht? Dann nimmt man einen Koch, legt man lauwarmes Wasser und dann legt man den Frosch auf die Platte und dann dreht man auf und es wird immer wärmer und wärmer und am Schluss ist er gekocht und so wird der Teufel die Menschen kochen, die ganze menschliche Gesellschaft. Der Teufel plant deinen Untergang, er will die Schöpfung Gottes zerstören, die Krone der Schöpfung, also das ist der Mensch, natürlich Gott ist die Krone der Schöpfung, aber der Mensch ist sein Stellvertreter und du wirst gekocht. Und am Schluss wirst du vom Antichristen verspeist, in aller Liebe. Du denkst, ach, mit mir ist alles in Ordnung. Es ist so schön warm, so einfach, so praktisch. So praktisch. Aber dein geistliches Leben, schau dein geistliches Leben an, wie es durch die Praxis abgedriftet ist. Schau das Leben an. Alles hat nachgelassen, dein geistliches Leben. Du betest nicht mehr. Du, ich bin entsetzt, die meisten Christen können nicht mehr beten. Gott vergebe mir, dass ich so denke. Nur ganz ein paar alte Omis können noch richtig beten. Aber schau die Gemeinde an, die können nur Halleluja, Lob und Dank und dann flappern sie mit den Händen. Verstehst du? Aber die können nicht mehr beten, von Herzen beten, mit Gott reden. Sie führen kein Gebetsleben mehr, weil sie gar keine Zeit dazu haben. Die müssen mal gucken, wer ihnen was geschrieben hat. Du liest nicht mehr die Bibel. Die meisten Christen lesen die Bibel nicht mehr. Die sind enttäuscht. Jemand hat mir gesagt, Pastor, liest du deine alten Schulbücher noch? Du hast, was du gelernt hast, das weißt du im Kopf. Und jetzt bist du aus der Schule draußen. Du brauchst die Schulbücher nicht. Und dann sagt dieser Mensch mir auch, ich habe die Bibel gelesen, ein paar Mal durchgelesen und ich weiß, was da drin steht. Ich brauche die Bibel nicht mehr. Jetzt lebe ich im Geist. Aber Rhema und Logos hängen zusammen. Du kannst das Wort Gottes nicht vom Heiligen Geist trennen. Und die Bibel ist vom Heiligen Geist eingegeben. Aber alles lässt nach. Wir brauchen keine Bibel. Wir brauchen nur ein paar Losungen, ganz schnell nebenbei. Ja, Gottesdienst interessiert die Menschen kaum. Weißt du, es ist alles so bequem. Wir haben eine CD, wir haben Pastor Matutis. Wir können im Internet hören und da hören Hunderte. Und ich versuche gerade durch meine Predigt und diese Predigtaktion, was wir machen mit der Werbung, ich versuche die faulen Christen zu erreichen. Gott möge euch vergeben. Der Herr will noch dir ansprechen. Höre das Herrn Wort. Ich habe die Botschaft von der Nazareth-Kirche mitgenommen. In der großen Glocke ist in der Glocke drin. Land, höre das Herrn Wort. Das ist, was mich bewegt. Deshalb höre das Herrn Wort. Deutschland, höre das Herrn Wort. Und ich versuche, in meinem ganzen deutsch sprechenden Raum, versuche die Menschen zu erreichen. Land, höre das Herrn Wort. Und ich bin Gott dankbar. Leute hören das Wort. Vor gar nicht so langer Zeit habe ich sogar Nachricht bekommen von Mauritius. Das ist ganz weit hinten im Indischen Ozean. Da hört einer, der hier von Deutschland ausgewandert ist, schon seit 4 Jahren regelmäßig meine Predigten. Gott segne ihn. Und ich freue mich über jeden. Zurzeit kriege ich, ja, wir werben auch in Namibia, das ist Westafrika, das war mal deutsche Kolonie. Von dort habe ich heute 4, 5 Leute gesehen, dass die angeklickt haben und unsere Anzeigen und einfach auch drin gewesen waren und gehört haben. Namibia, das ist Afrika. Wir predigen das Wort Gottes ins Land, wir streuen Land, 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 höre das Herrn Wort. Und die Leute gehen nicht mehr in die Kirche, kaum noch. In Berlin nicht mal 9% katholisch, evangelisch. Die erste Liebe erkaltet. Schau das geistliche Leben an. Die Leute geben kaum Zehnten mehr. Die versaufen, verfressen das Liebe alles. Sie jagen nicht der Heiligung mehr nach. Ja, sie sind gesetzlich geworden. Wie auch immer. Sie sitzen bei den Gottlosen. Und weißt du, wo die Gottlosen sitzen? Nicht in der Kneipe, in der Disco, vom Fernseher. Da sitzen die Gottlosen. Die schauen sich die Morde an. Die schauen sich Porno an. Was weiß ich, was sie so alles anschauen. Was man sich alles anschauen kann. Und dann hocken sie, hängen am Smartphone und sie haben keine Selbstkontrolle mehr, können sich selbst nicht mehr beherrschen. Die haben sich selbst nicht mehr im Griff. Das ist Abstieg und Abbau des geistlichen Lebens. Und der Teufel weiß, wer dich um den Finger wickeln kann. Du musst dich gar nicht groß bemühen. Du musst dir ein paar Spielzeuge nur geben. Und wenn du nicht oder ein Gottlosen bist, du weißt, und wenn du wirklich konsequent mit Gott lebst, dann bist du immun, hast Widerstandskraft, kannst sagen, nein, danke, ich bin satt, ich bin bedient, wir kaufen nichts an der Tür. Nur so. Wisse, Kompromisse rauben dir die Widerstandskraft. Und solange du mit Kompromissen lebst, bist du out von Gott. Ja, hat Gott dir nichts zu sagen, Gott kann dich nicht unterstützen. Gott sagt, entweder oder, ihr könnt nicht Gott und Mammon dienen. Ihr könnt nicht Gott und Satan dienen. So steht es in der Bibel immer wieder. Und du hast den Segen Gottes nicht. Du kannst fromm sein. Der Teufel ist auch sehr fromm. Der liest sogar die Bibel. Der kennt die Bibel. Der kommt sogar, der argumentiert sogar mit der Bibel. In der Bibel. Schau doch den Herrn Jesus. So frech ist der Kerl. Und er sagt, Jesus, es steht geschrieben, das und das. Und Jesus widerspricht ihm nicht, dass er nichts, das nicht geschrieben ist. Aber das sind alles verdrehte Bibelstellen. Oder nur halbe Bibelstellen. Wenn du mit Kompromissen lebst, sind deine Hände gebunden und Gott macht mit dir nicht mit. In der Bibel heißt es, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Deine Hände sind gebunden, bist machtlos, bist unfähig. Ungläubige haben keine Offenbarung, kein Licht, keine innere Stimme. Sie sind taub für Gott, sie sind blind für die Wahrheit, sie haben keine Geistesleitung. Du kannst nicht diese Art von Leuten zusammenarbeiten. Und Gott hat mich etwas gelehrt. Ich nehme auch keine ungläubigen Leute mit dem Auto bei mir mit. Du kannst denken, was du willst. Meine Frau hat jemand mal mitgenommen, einen ungläubigen Menschen, der nur aus Gefälligkeit, der kam mal in unsere Teestube und wir fuhren alle in der Freizeit und nur nebenbei. Und da hat sie das neue Auto 3 Wochen alt zusammengefahren zu Schrott. Und ich habe gebetet, lieber Gott, was haben wir falsch gemacht? Und Gott hat uns gesagt, wer war im Auto? Denn alles andere, die anderen Leute sind nicht betroffen gewesen im Auto. Nur dieser Ungläubige, der vorne saß, der hat uns nachher so Schaden zugefügt, der hat uns verklagt noch hinterher in Zeit. Und wir haben keine Insassenversicherung gehabt zu der Zeit. Und so weiter, dass ich gesagt habe, guck mal, da zeigt Gott mir etwas. Nimm keine Ungläubigen mit. Geh nicht mit Ungläubigen den gleichen Weg. Muss hart sein, kompromisslos sein, keine Gefälligkeiten. Und wir waren vor Gericht sogar wegen diesem einen, nur wegen dem Schaden damals. Wir mussten ihn nachher pflegen und sein Bein gebrochen, Gips bezahlen, den Arzt bezahlen, alles. Der war nicht einmal krankenversichert. Und deshalb, ich warne euch, wenn du glücklich, gesegnet leben willst, dann spare dir diese Mühe. Geh deinen Weg. Wenn du beruflich das machen musst, ist was anderes. Dann zahlt auch der Chef. Aber wenn du für dich was tun kannst, in deiner Freizeit, mit deinen Umständen, dann sei konsequent. Und diese Leute werden dann eines Tages ein Hindernis, ein Belast. Was glaubst du, warum die Israeliten 40 Jahre in der Wüste tippeln mussten? Sie haben das Pöbelvolk mitgenommen. Die Israeliten, die hatten keine Probleme mit Gott. Die wussten, Gott ist mit uns. Aber das Pöbelvolk, immer wieder zurück nach Ägypten, die sind nur mitgelaufen, weil sie gesehen haben, Gott segnet sie, Gott ist mit ihnen. Ja, Gott hat sie bestätigt. Und sind mitgelaufen. Viele Leute laufen dir nach und mit. Und ja, sie wollen von dir profitieren. Und dann hast du den Zirkus. Und sie mussten so lange in der Wüste tippeln, bis der letzte Pöbel gestorben ist. Und nur die Pöbelleute machen Probleme. Nicht aufrichtige, ehrliche Menschen, nur das Bibelvolk. Also, es ist sehr gefährlich, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Gott ablehnen. Durch diese Leute ziehst du den Fluch Gottes über dein Leben, ob es glaubst oder nicht. Ziehst du die Plagen und die Strafen Gottes auf dein Leben. Deshalb hat Gott gesagt, auch die Völker müssen vertrieben werden. Und das, was die Israeliten nicht getan haben im gelobten Land in Kanaan, das war ihnen ein Verhängnis. Denk nur die Gergesiter. Ja, wir kommen von weit her. Schau unsere Schuhe an, unsere Kleider. Die sind durchlaufen, durchwetzt. Das trockene Brot. Und die wohnten da mal um die Ecke. Und haben sie die Israeliten reingelegt. Und die Israeliten, ja, die sind diese Leute nicht mehr losgeworden. Lass dich nicht reinlegen durch irgendwelche faulen Tricks. Der Teufel versteht, wer dich reinlegt. Was wir in Stuttgart unsere Teestube hatten, was glaubst du, was wir im Winterzeit, wenn es draußen kalt war, was wir von Zulauf von Penner gehabt haben, die kamen da und die kamen sogar nach vorne, haben sich bekehrt und dann beim Wiedersehen sagen, jetzt sind wir Christen geworden, Herr Matudis, haben Sie ein Quartier, wo könnte ich übernachten? Ich habe gesagt, da wo Sie die letzte Nacht geschlafen haben, da schlafen Sie auch heute Nacht. Ich bin hart gewesen. Und wenn Sie dort übernachtet haben, die zweite Nacht, dann werde ich mir nachdenken, wo ich Sie unterbringe. Aber weißt du, dass Leute sich bekehren, nur um eine Mahlzeit zu haben oder ein Dach über dem Kopf zu haben oder sonst was Angenehmes, das ist Unsinn. Die Leute sollen sich bekehren wegen Gott und nicht wegen irgendwelchen materiellen Vorteile. Mach keine Kompromisse. Ich weiß, wovon ich predige. Aber das ist noch nicht alles, was ich zu sagen habe. In der Bibel heißt es, ihr könnt nicht zwei Herren dienen oder auf zwei Hochzeiten tanzen. Steht nicht so, aber so lege ich aus. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon zugleich zwei dienen. Gott duldet keine Vermischung, keine fromme Verschmelzung, auch nicht Ökumene. Ich verstehe nicht die Christen. Wie kann ich in der Ökumene sein? Ich bin für die Einheit der Christen, grundsätzlich. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist mein Bruder und meine Schwester. Aber ich halte nichts davon, wenn Ungläubige, wenn Moslems, Buddhisten und was weiß ich, welche Isten sich vereinigen, Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirche, ja, Ökumene, dass sie alles zusammenlegen, sich verschmelzen, wir sind alle eins. Ja, der Teufel will alles zusammenbringen auf einen Nenner, gegen Gott. Und er will alle Völker mobil machen. Damals in der Endzeit für Harmagedon. Gott steht für Klarheit, für klare Verhältnisse, für Eindeutigkeit. Dafür steht Gott. Und wir müssen unseren Weg gehen, auch manchmal ganz allein. Und wir dürfen nicht nach links und nicht nach rechts gucken, wer geht überhaupt noch mit uns mit. Du musst lernen, als Christ allein den Weg mit dem lieben Gott zu gehen, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und deshalb sind die Apostel auch jeder in verschiedene Richtungen gegangen und dort Gott gedient. Christen verwirklichen sich ja erst richtig, wenn sie ganze Sachen mit dem Herrn machen. Aber wenn du dich verkettest, verstrickst mit anderen Leuten, dann gehst du dem Teufel ins Netz, nur in aller Liebe. Das Buch ist auch angenehm. Also das kannst du lesen. Du kannst nicht alles lesen, kannst nicht alles hören. Da ist so viel Esoterik, so viel Satanismus drin. Und viele, die haben keine Inspiration mehr vom Heiligen Geist, dann holen sie ihre Kraft aus der Esoterik. Ich will da gar nicht viel sagen. Ich muss selber prüfen. Ja, und der Teufel versucht die Menschen irgendwie zu involvieren. Da musst du mitmachen, dort musst du da sein. Ich bin zu den Freimaurern gekommen, ich bin kein Freimaurer, aber mich hat ein Pfingstbruder hingebracht, ein Evangelist aus Amerika, der kommt bei mir und evangelisiert in Heilbronn und da sagt er plötzlich so, mitten in der Woche, Bruder Matudis, am Donnerstag, also das war Donnerstag, das war ja heute wieder Tag ist, Bruder Matudis, zieh deinen besten Anzug, was du hast und ich lade dich ein. Also, kennst du dich hier auch welche Leute? Ja, ich lade dich ein. Und dann hat er mich im Ratskeller eingeladen bei einem Treffen von Freimaurern und hat mich vorgestellt so und so weiter, so. Dann hat er gesagt, frag nicht, was das ist und was das geht. In meiner Bibel steht, dann sagt er, such der Stadt Bestes. Und so bin ich da reingeschlittert und habe die Leute kennengelernt, wird zu dem Pack alles gehört. Und ich habe Gott gebetet, lieber Gott, lass mich clean bleiben, lass mich sauber rauskommen, gesund rauskommen. Und ich bin rausgekommen, Gott sei Dank. Aber so arbeitet der Teufel, der benutzt sogar einen Pfingstbruder, einen Pfingstevangelist. Und ich denke, viele Pfingstler und Charismatiker sind verführt, weil sie keine richtige Basis haben, in aller Liebe. Da ist mir ein Baptistenbruder viel lieber. Wir glauben an die Schrift, wir brauchen keine Zeichen und Wunder. Die Bibel, das ist, Und deshalb haben sie auch die Verfolgungszeiten alles überlebt, auch die Mennoniten. Ja, das Wort Gottes, lasst es stehen. Und so viele Menschen werden da, vor allem Christen, und ich spreche zu Christen, mich interessieren die anderen gar nicht so groß. Weißt du, die verstricken sich, machen sich vom Geld abhängig, von der Macht, von der öffentlichen Meinung, was denken die öffentlichen Leute, die Öffentlichkeit, was denken die Medien. Und ein Trick war, da haben sie so eine Kasse am Tisch gehabt, dort bei den Freimaurern, da musste jeder, wie oft er in der Zeitung stand, wie oft sein Name in der Zeitung stand, da hat immer einen D-Mark damals reingesteckt. Also, dass er belobigt wurde, damit der Kasten voll wird, die brauchen ja Spenden, aber die müssen die Spenden sich irgendwie, ja, zeigen, so und so oft schon mein Name diese Woche in der Zeitung. Da geraten immer mehr Leute in die Netze Satans durch die öffentliche Meinung. Ich denke nur die New Age Bewegung, in diese Esoterik und dergleichen. Bin mal unterwegs hier am Nordend. Am Plötzensee auf jeden Fall. Da ist ein Hotel gewesen, wollte Gäste unterbringen. Und da komme ich hin und bestelle und will ein Zimmer reservieren und so weiter. Wir eine Gruppe, die aus Amerika kommen. Und da steht ein Mädchen da und sagt, ja, neue Nazareth-Kirche. Ich war auch in der neuen Nazareth-Kirche. Ich habe gesagt, du? Ich habe dich noch nie gesehen. Aber ich war in der Nachmittagsgruppe, in der Nazareth-Kirche. Und jetzt bist du nicht mehr dort. Nein, jetzt bin ich in der Esoterik. Und weißt du, die haben nicht geglaubt an die Kraft des Heiligen Geistes. Verstehst du, das ist, was weiß ich, was die alles erzählt haben über den Heiligen Geist. Und Leute, die nicht an den Heiligen Geist glauben, den Heiligen Geist nicht erleben, die landen in der Esoterik. Denn die Menschen suchen übersinnliche Erfahrungen. Und wenn du dort nicht findest, in der Gemeinde, dann landest du bei einem Teufel, in der Esoterik. Und ich sage, da bin ich voll, jetzt bin so richtig ausgefüllt. Ich brauche dieses Jesus-Zeug nicht. Denk nur auch an die Leute in Ephesus. Die haben so viele Zauberbücher gehabt. Und Gott hat erst gewirkt, dass sie sich kompromisslos von diesen Zauberbüchern gelöst haben. Einfach, viele Menschen geraten dann ins System des Staates. Fast alle Freikirchen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Fast alle Kirchen. Sogar die Jehovas Zeugen. Stell dir vor, die Jehovas Zeugen dürfen nicht mehr das sagen, was sie fast über 100 Jahre gelehrt haben. Die katholische Kirche ist Hure Babylon. Das dürfen sie nicht mehr sagen. Denn die verletzen da die lieben Katholiken. Den Papst. Du siehst, Kompromisse. Selbst die Jehovas Zeugen machen so Kompromisse. Die ist zuerst mal ihre Leute sogar, die in Konzentrationslager gingen und dort umgekommen sind, diese Leute würden sich im Grab umdrehen, diese damaligen ernsten Bibelforscher. Kompromisse verharmlosen alles, Sünde darfst du, ja, ist nicht mehr so schlimm und das, ja, das, Gott sieht das gar nicht mehr so genau. Der Teufel stellt sich wie ein Wolf in den Märchen, seine Stimme tarnt sich, ich bin eure liebe Mama. Verstehst du, ich bin, ja, im Willen Gottes. Und dann kommen sie noch und dann sagen sie noch frei weg, so spricht der Herr. Das habe ich vom Herrn empfangen. Ich denke nur, Benne Hinn, nur ein Beispiel. Der hat seine Kraft bekommen von der Katrin Kuhlmann. Der legt sich auf dem Grab von der Katrin Kuhlmann und sagt, ich möchte die Kraft haben, die Katrin Kuhlmann hatte. Und dort hat er seine Kraft empfangen. Das erzählt er überall. Und weißt du, sie nicht vom Heiligen Geist, sondern von Toten beziehen sie die Kraft. Und dann wundern sich die Leute, wenn sie dann umfallen und vieles andere mehr. Weißt du, der Teufel predigt den guten Menschen so angenehme Wahrheiten und es klingt sehr gut. Das, was die Frau hatte, das wollen wir auch haben. Und dann werden die Netzwerke weiter gesponnen. Gott sagt, interessiere dich nicht für die Götter, die ich in diesem Land vertrieben habe. Interessiere nicht, was da alles gewesen ist. Und dann legen sie noch am Grab und sagen, lieber Gott, gib mir die Kraft von der Katrin Kuhlmann. Ja, die Katrin Kuhlmann hat Gott gedient zu ihrer Zeit, in aller Liebe. Aber tu, was in deiner Kraft dienen, in deinem Geist. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14. Beugt euch nicht mit den Ungläubigen unter das gleiche Joch. Liegt euch da nicht auf dem Sarg oder wo auch immer. Was hat denn Gerechtigkeit mit Gesetzwidrigkeit miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Was für ein Einklang herrscht zwischen Christus und den Ungläubigen? Ja, frag den Wolf nicht, wie komme ich in den Himmel. Frag den Wolf nicht. Frag nicht den Teufel, wie werde ich gerettet. In Jesaja Kapitel 8, Vers 29, da heißt es, befragt nicht die toten Geister. Das, was der Benny Hinn gemacht hat, das war nichts anderes, wie Befragen der toten Geister im charismatischen Raum. Ja, in aller Liebe. Fragt nicht die toten Geister, die Zauberkundigen, die Gurus, die flüstern und murmeln. Soll mein Volk nicht lieber seinen Gott befragen, heißt es hier in Jesaja. Warum soll man für die lebenden Toten befragen? Lehre und Warnung, wer nicht so denkt, für den gibt es kein Morgenrot, da geht die Sonne nicht mehr auf. So viele Christen gehen in die Irre und werden verführt, obwohl sie es wirklich das beste Evangelium haben. Pfingstler, Charismatische haben das beste Evangelium meines Erachtens. Aber die werden durch solche Menschen verführt. Befragt nicht Blinde nach dem Weg. Fragt nicht den Mietling. Fragt nicht den Dummen, den Unwissenden. Wie geht's weiter? Fragt nicht den Wolf. Wie komme ich zu der Herde? Fragt den Herrn. Wahre Leute Gottes lassen sich nicht vermischen. Sie gehen konsequent den Weg geradeaus mit dem Herrn. Der Herr Jesus ist der Weg. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben und es gibt nichts außer ihm. Und so viele wahre Gläubige, die machen Kompromisse, geben ihre Grundsätze und Prinzipien auf. Zuerst waren sie so streng, so radikal, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Und jetzt machen sie am laufenden Band Kompromisse. Wahre Christen sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das hör mir gut zu. Wahre Christen sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich bin in der Welt und ich werde die Welt genießen und ich genieße die Welt in vollen Zügen. Jemand hat sich aufgeregt, wenn ich zu schnell fahre und ich fahre 190 bis 200. Das schafft mein Auto noch. Ja, und ich störe mich nicht, wenn ich dann fahre. Mir geht's nicht um die Umwelt. Dann schreibt dann diese Person noch, du zerstörst die Umwelt. Nein, ich genieße das Leben. Ich will auch mal schnell fahren. Ich kann aber auch kriechen. Beides. Ich bin in der Welt und ich werde mich nicht beschneiden lassen. In aller Liebe. Aber ich lasse die Welt nicht in mein Leben hinein. Bei meiner Brust hört die Welt auf. Ich lasse das System dieser Welt nicht in mein Leben hinein. Ich werde vom Materialismus mich nicht beugen. Ich diene Gott mit Geld und ohne Geld. Und ich habe die Wunder Gottes schon auf verschiedene Art und Weise erlebt. Und wahre Kinder Gottes, sie machen sich nicht von dem System, von dieser Welt abhängig. Für sie ist ihr Körper heilig. Und ich predige das ganz bewusst, dein Körper ist dein Heiligtum. Deine Wohnung ist dein Heiligtum. Wenn du die Tür zumachst, da betrittst du dein Heiligtum. Draußen kannst du nichts verbieten, was da dort passiert. Das geht dich nichts an, aber was in deiner Wohnung passiert, das bestimmst du. Wer in deine Wohnung reinkommt, ich meine, per Bild, Fernseher, wer dich anruft, welche Anrufe du annimmst, das bestimmst du. Du musst nicht jeden Anruf annehmen. Sie machen nicht mit, wahre Gläubige. Sie achten, dass das der Tempel rein bleibt und schmeißen alles raus, was nicht in den Tempel hineingehört, in aller Liebe. Ist dein Tempel wirklich rein? Oder bist du Spielball der Mächte? Kann der Antichrist eines Tages und sehr bald und sehr schnell dir ein Chip einpflanzen, das kommt, dieser Chip kommt. Kann er das? Oder spielst du mit den Gedanken? Ich bin jetzt hier letzten Sonntag mit einer Schwester, die erzählt mir, was weiß ich, schwul sein, lesbisch sein, das ist keine Sünde. Gewiss ist keine Sünde. Sex ist dein Problem. Aber wenn ich das toleriere, und ich habe gesagt, Schwester, lies mal Römer 1, was dort drin steht, über schwul sein und lesbisch sein. Weißt du, solche Leute kommen sogar zu uns in den Gottesdienst und sind nicht kompromisslos. Ja, das ist in. Ja, wir sollen den armen Kerl stehen lassen, den Herrn Movereit oder wen auch immer ist. Lass ihn freuen. Aber wir müssen für uns selber sagen, so viel es an mir liegt, ich will damit nichts zu tun haben. Und wir können beten. Denn wenn du tot bist, ist dein Schwulsein und dein Lesbischsein zu Ende. Bringt dir auch nichts, verstehst du, in aller Liebe. Versuche, die Dinge nicht schön zu machen. Abtreibung ist keine Sünde. Weißt du, was Abtreibung ist? Ist Mord. Mord am ungeborenen Leben. Stell dir mal vor, Maria hätte Jesus abgetrieben, dann hätten wir heute kein Heiland. Mord. Und so viele Menschen leiden darunter, ja, weil sie den dummen Philosophen, den dummen Pädagogen, den dummen Soziologen auf den Leim gegangen sind, den dummen Pfaffen auf den Leim gegangen sind. Ja, dein Körper gehört dir. Nein, dein Körper gehört nicht dir. Dein Körper gehört dem allmächtigen Gott und ist nur eine Gabe. Und eines Tages wird Gott fragen, was hast du mit deinem Körper gemacht? Ich habe gesagt, ich werde nachher lieb sein. Und jetzt, weißt du, ich bin sehr menschenfreundlich. Ich verstehe, manche haben abgetrieben, aus welchen Gründen auch immer. Und ich bin gnädig, ich bete mit den Leuten und ich versuche das, dass die Leute damit ins Reine kommen, damit sie Frieden Gottes bekommen. Gott vergibt den Mörder, dem Dieb, dem Räuber, dem schlimmsten Lumpen. Vielleicht hat er, lieber Gott, und bitte fall nicht in Ohnmacht, wenn ich sage, vielleicht auch dem Eichmann und dem Adolf Hitler vergeben. Ja, Gott ist ein gnädiger Gott. Wenn wir Buße tun, wenn wir zu Gott kommen. Deshalb, ich mache da kein großes Problem, aber manche Leute leiden. Die Vermischung ist eine Verschandlung des Körpers, bringt uns aus der Ordnung Gottes. Meine Tochter, die Älteste, sie war im katholischen Kindergarten, dann kam Fasching, wurde Fasching gefeiert und mussten sie so Masken anziehen zum Fasching, zum Karneval. Und sie hat gesagt, ich ziehe keine Maske an. Dann wurde meine Frau vorgeladen und warum zieht ihr Kind keine Maske an? Und dann haben wir unsere Tochter zu Hause gefragt, dann haben sie gesagt, ich denke immer, wenn der Heiland kommt und ich eine Maske trage, und da wird er mich nicht finden. Unter der Maske, kindlich gedacht, verstehst du? Er wird mich nicht finden. Die meisten heute lebenden Menschen fallen dem Teufel als reife Frucht in die Arme, vor allem aus dem charismatischen, pfingstlichen Raum. Auch jetzt die ganzen Freikirchen, die gehen auch den Bach runter. Das sind Lieder, die nicht mehr vom Heiland sind. Ja, Lieder, da bin ich mal auf der Freiversammlung bei uns, war nicht auf der Freiversammlung gelaufen, nur die Frühgänge zur Zone und dann singen sie die Lieder, die wir hier auch in der Gemeinde singen. Dann waren Esoteriker. Und ich sagte, irgendwelche Geschäftsleute, die haben Bob Dylan und vielen anderen mehr Geld gegeben und bezahlt, dass die Charismatiker mit schönen Liedern infiltriert werden. Man singt vom Höchsten, vom Allerhöchsten. Ja, das kann Gott sein, das kann der Teufel sein, das kann ich sein, das kann auch meine Katze sein. Ja, Gott hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Aber Bob Dylan wurde bezahlt und dann, als er dann fertig war, dann ist er wieder in ein anderes Lager abgedriftet und dann dort sein Geld wieder kassiert. Für das Geld tanzt sogar der Teufel. Ja, viele Menschen laufen verdorbenen Menschen nach, lassen sich verführen. Und es gibt kaum noch saubere Menschen in dieser Welt. Kaum noch. Die meisten Menschen, jetzt bitte erschreckt nicht, was ich sage, die meisten Deutsche, wenn das jetzt Sommer warm war und so weiter, ich habe gedacht, wo bin ich denn? Sind fast alle tätowiert. 20% der deutschen Bevölkerung sind Tätowierte. Du bist tätowiert. Bitte hör mal nur mehr zu. Genauso wie die Abtreibung damals. Gott ist ein gnädiger Gott. Gott denkt nicht an die Zeit der Unwissenheit. Er vergibt uns die Sünde aus der Zeit der Unwissenheit. Das nur nebenbei. Aber ich will was über die Tätowierung sagen. Tätowierung verletzt die Heiligkeit unseres Körpers. Und Gott hat ganz klipp und klar gesagt, wir sollen uns nicht einritzen und so weiter, Brandmale tragen, was auch immer ist. Aber ein großer Teil der eingespritzten Farbe, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, ist Pigmentrit 254. Das ist bekannt als Autolack. Verstehst du? Und so laufen die Menschen rum und dann wundern sie sich, wenn sie dann ja Krebs bekommen, wenn sie das bekommen. Hör mir zu, wer sich tätowieren lässt, der lehnt Gott ganz bewusst ab. Der glaubt, Gott hat nicht schön gemacht. Ich lese ja in meiner Bibel und alles war sehr gut, was er gemacht hat. Und die Menschen waren schön, dass sie sogar nackt rumlaufen konnten, damals im Paradies. Vor 4000 Jahren finden wir Bilder oder Notizen und so weiter, wo Menschen sich die Götter auf die Haut eingeritzt haben. Das Ding ist schon 4000 Jahre alt, das ist keine neue Erfindung, aber erst im 18. Jahrhundert kam es ganz groß hier bei uns nach Deutschland, wo die Menschen mehr und mehr entkirchlichten, haben sie angefangen, ihr Körper zu verschandeln, zu tätowieren. Nicht wenige Tattoos zeigen Totenköpfe. Tätowierer treten in der Literatur, bitte hör gut zu, Tätowierer treten in der Literatur aus als Verbrecher, Lustmörder, Frauenschänder, Prostituierte und zu jeder Schandtat bereit. Fast alle Prostituierte sind tätowiert. Ich bin freiwillig. Ja, und das öffnet die Türen für Perversion und vieles andere mehr. Tätowierungen kommen aus einem Milieu der Sündhaftigkeit, aus der Rebellion von Gott. Und die 3. Mose 19, Vers 28, kannst du nachlesen, vielleicht auch sogar auf den Knien, wenn es sein muss. Ihr sollt keine Einschnitte in eurem Leib machen und ihr sollt auch keine Zeichen einätzen, denn ich bin der Herr. Das wird kaum gepredigt. Auch hier in Berlin nicht. Da werden die Leute noch verdummt. Ich finde es töricht, wie Todd Bentley, ein charismatischer Prediger aus der Lakeland-Erweckung, hier in Berlin ein paar Mal gepredigt hat. Und die Leute liefen massenweise ihm nach. Und dieser, kommt aus einem christlichen Haus, war nicht tätowiert, aber nur um die Welt zu erreichen, hat er sich ein bisschen über die Ohren tätowieren lassen. Und sich eingebildet, dass er über das Wort Gottes sich hinwegsetzen kann. Das, ja, Römer 1, die verschandeln ihr Leib, nicht nur durch Schwulsein, sondern sie handeln gegen das bessere Wissen, gegen das Wort Gottes. Kompromisschristen sind für mich wischiwaschi Menschen. Sie stellen sich der Welt gleich, damit ich die Welt erreichen kann. Du kannst mit der Tätowierung, und der ist ja sowieso vom Fenster weg, ist geschieden und so weiter, nur nebenbei. Aber das die Leute hier in Berlin verdummt. Wirklich. Ihr habt lange Zeit damit zu tun gehabt. Ja, da kommen sie so selbstgerecht. Nach diesen ganzen Evangelisationen, ihr habt gesagt, das ist Sünde, was ihr macht, Leute. Dass ihr euch tätowieren lässt. Ja, wenn der das kann, der ist so gesalbt. Ach, Schleimer ist das, weiter nichts. Haben sich tätowieren lassen. Und ja, ihr seid nicht sauber, verstehst du? Und so weiter. Und ihr seid alles Spießbürger. Die haben mir unterstellt, ich bin ein Spießbürger. Weil sie gesagt haben, das ist nicht in Ordnung, Leute. Ich könnte ja für diese armen, verführten Seelen weinen. Und ich lese zuerst noch eine Bibelstelle, bevor ich noch ein paar Sachen darüber sage. Hebräer 6, Vers 4. Denn es ist unmöglich für Todd Bentley oder für jemand anders auch, der die Wahrheit gewusst und gekannt hat und versteht. Da heißt es, es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt. Und dann sind sie abgefallen, genau das Gegenteil gemacht haben, was in der Bibel drin steht. Für mich ist die Bibel das Maßstab aller Dinge. Dann weißt du, was sie dann machen? Und dann denken sie, sie könnten nochmals durch Buße zurückkommen. Und das ist Neues Testament, kein Altes Testament, ihr Lieben. Dass sie für sich selbst den Sohn Gottes noch abermals kreuzigen und ihn zum Spott machen. Todd Bentley hat Jesus zum Spott gemacht. Nur nebenbei. Denn das Ende, die den Regen trinkt, denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt und nützliche Frucht bringt denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, bringt sie keinem einen Nutzen, sondern ein Fluch ist nahe, so dass man zuletzt alles verbrennt. Ich richte nicht. Ich sage es nur. Diese Dinge sind da. In dieser Welt, in der letzten Zeit. Was aber euch angeht, ihr Lieben, sind wir vom Besseren überzeugt und von dem, was Rettung bringt, auch dass wir reden und frei sind darüber. Die ganze Verführung vom Lakeland Revival und Erweckung hier, ja, das ist jetzt alles still geworden. Alles still geworden. Aber die tun nicht Buße, die leben weiter. Und ich sage dir, was da für Problem noch da ist, ja, die sagen dem Schwindel nicht ab oder schwören es ab oder dass sie sich lösen. Sie machen weiter. Ich kenne sogar Personen, die haben sich noch weitere Tätowierungen sich eintätowiert. Ich habe jemanden, den ich sogar getauft habe aus meiner Gemeinde, damals in der großen Nazareth-Kirche. Und diese Person kam zu mir und sagt, Pastor, ich habe mir Jesus eintätowiert. Du sollst Jesus im Herzen haben und nicht auf der Haut. Ich habe gesagt, Schwester, es ist nicht gut, was du gemacht hast. Naja, ich bin Spießbürger. Und werde auch bleiben. Die Taufe war, weißt du, aber ich habe Tätowierte getauft. Und hör mal, ich habe kein Problem, Tätowierte zu taufen. Dann wird nämlich das alte Wesen wird abgewaschen. Halleluja, praise Gott. Durch die Taufe wird der alte Dreck der Sünde, der Zeit der Unwissenheit abgewaschen, was alles gewesen ist. Das war eine Zeit des unbewussten Lebens. Ich beschönige nicht die Sünde. Sünde und Sünder kommen nicht ins Reich Gottes, in aller Liebe. Aber wenn wir uns taufen lassen, wir werden abgewaschen, gereinigt. Und eure waren das und das, da waren Korinther Gemeinde. Was glaubst du denn, was das für Leute waren? Die hast du vielleicht noch solche noch gar nicht gesehen. Knabenschänder, Mörder, Diebe, die ganzen Seeleute, was die alles so auf dem Kerbholz hatten. Und ihr seid rein gemacht durch das Blut Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi macht uns auch von der Tätowierung rein oder von der Abtreibung rein oder von was auch immer sein mag. Aber wenn ich alles weiß und es trotzdem tue, dann pfui Teufel. Verstehst du? Dann, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und so wie Hebräer 6 gelesen habe, in den, ja, also so heiß man war, das war im Gemeindezentrum noch, als es so heiß war, dann kam eine junge Frau, die auch ab und zu mal zu uns in Gottesdienst kam, hier aus einer großen Berliner charismatischen Gemeinde, die gar nicht so weit weg ist von uns, zum Gottesdienst, und sie war im T-Shirt, und dann sehe ich an ihrer Schulter einen großen Adler eintätowiert. Und das hat sie gemacht, nachdem der Bentley da war. Als ich einen Adler eintätowiert, einen großen Adler, eine Schwester, wenn du das vorher gehabt hättest, ist okay. Aber wenn du das jetzt bewusst, nachdem du Kind Gottes bist, geheiligt bist, so angeblich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bist, wenn du das jetzt machst, dann stimmt was bei dir nicht. Das war eine schöne Frau, aber sie hat den Körper verschandelt, sie war richtig entwürgt, entwürdigt. Der große Adler da, verstehst du, sieht man öffentlich und sie sagt zu mir, Bruder, mal tu das. Und unter Tränen hat sie gesagt, wir waren sogar, habe ich dann auf die Seite genommen zur Aussprache, ich würde das nicht mehr tun. Ich würde das nicht mehr tun. Ich bin verführt worden. Und das sind verantwortungslose Pastoren, die dann solchen dunklen Zauberer hier einladen und den Himmel da verkündigen. Und viele rennen hin, weil die Leute keine geistliche Heimat haben. Und dann werden sie da rein. Und diese liebe Schwester sagt, seitdem ich das habe, habe ich Minderwertigkeitskomplexe, verstehe mich selbst nicht mehr. Und seitdem ich diese Tätowierung trage, kurze Zeit danach, bin ich sogar in psychologischer Behandlung. Und ich habe meine Identität nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin, was ich bin. Sie wollte eine Adler sein mal. Jetzt ist sie gar nichts. Tätowierungen waren in der Antike Brandmale und Sklavenzeichen. Und wer eine Tätowierung trägt, und zwar bewusst jetzt als Christ, der ist ein Sklave Satans, tut mir leid, versklavt seine Seele. Tattoos, das ist teuflischer Schmuck. Wenn einer sich schmücken will, der kann Ringe nehmen und kann Make-up und kann Haare abschneiden, kann seine Glatze polieren, kann alles machen, das wächst noch nach. Aber hier bist du verschandelt für den Rest deines Lebens. Die Nazis hier, gehen wir nach hier in den Konzentrationslager. Die haben sogar aus den Tätowierten die Haut rausgeschnitten und ein Buch Lesezeichen gemacht. Bucheinband. Die waren stolz darauf. Und weißt du, Nazis haben vielleicht mehr verstanden von der Wahrheit, als manche Christen heutzutage verstehen. Nur in aller Liebe. Wenn einer sich in der Zeit der Unwissenheit, also vor seiner Bekehrung, sich tätowieren ließ, Brüder und Schwestern, dann muss ich einfach sagen, das war die Zeit der Unwissenheit. Vorbei. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen und ein Neues ist im Werden. Der achtet das nicht mehr drauf. Und er gibt sich auch nicht mehr an und ist nicht mehr stolz darüber. Denn wir sind von Jesus erlöst, von allen Brandmalen, auch von den inneren Brandmalen. Nicht nur die äußeren Brandmalen, so viele laufen mit inneren Brandmalen herum. Der Absalom, der hat ein inneres Brandmal gehabt. Er hat gegen seinen Vater rebelliert und wusste gar nicht, warum er das macht. Da gab es so viel Sünde in der Familie von David. Und der junge Absalom sagt, das verkraft ich nicht mehr. Wie mein Vater lebt, er will fromm sein und lebt wie der Teufel, dieser David. Und er hat seinen Vater gehasst. Und er trug bis zum Schluss ein inneres Brandmal, dass er David, als er nachher gestorben ist, und er diese Totenklage über Absalom macht. No, das ist mein Sohn, wäre ich bloß für dich gestorben. wegen David hat der Junge so rebelliert. Und wir fragen uns auch manchmal, warum rebellieren manche? Bevor das äußere Brandmal kommt, ist ein inneres Brandmal da. Aber wenn einer wie Bentley nach seiner Bekehrung sich ständig neue Tätos sich einbrennen lässt und wissen tut, das ist Sünde vor Gott, und da gibt es keine Entschuldigung, auch keine fromme Entschuldigung. Hier sagt Gott, wer den Tempel des Herrn verdirbt, den wird auch Gott verderben. In aller Liebe. In aller Liebe. Wort Gottes gilt immer noch. Und nicht nur FBI nimmt Tatos ernst, sondern auch Gott und die Geisterwelt. Da sieht er ganz genau, wer gehört zu Gott und wer nicht. Mit den Tatos nimmt die Geisterwelt wahr, egal was für Symbole es sind. Symbole ziehen die Geister, die Dämonen an. Du weißt sofort, wenn du ein Kreuz siehst, das ist Christentum. Und wenn du Hammer und Sichel siehst, du weißt, das sind Russen oder Kommunisten. Und du weißt ja, oder Halbmond und so weiter, das sind Moslems. Zeichen geben Orientierung, die bestimmen einen. Und der Antichrist wird in der letzten Zeit den Menschen auch ein Zeichen geben. Was es auch immer ist, liest Offenbarung Kapitel 13. Ein Zeichen. Und sie werden sich ein Zeichen geben. Das ist zuerst mal dieser Chip. Mach keine Kompromisse. Und nachdem dort Bentley hier in Berlin war und viele Christen durch seine Hände gegangen sind, die Hände aufgelegt worden. Ich sag dir, ich würde mir nicht die Hände so schnell von jemand auflegen und schon gar nicht von einem so bis über die Ohren Tätowierter. Die Geister ziehen an. Der hat jetzt ständig Dämonen gehabt, dieser Bentley. Meine Emma. Ja, verstehst du? Das ist irgendein totes Weib. Ein toten Geist. Ja, und die Leute sind besessen. Eine ganze Zeit lang, ich habe da rumgeplagt mit den Leuten. Zuerst wusste ich gar nicht, was ist mit den Leuten los. Die sind niedergeschlagen, haben keinen Sieg. Sind nicht glücklich, obwohl sie Christen sind. Sie waren zuerst glücklich und wie verwandelt, wie verändert, bis ich draufgekommen bin, dass Gott mir gezeigt hat, was da los war. Ich habe in der Seelsorge auch mit vielen solchen versauten Menschen zu tun gehabt. Und manche laufen heute noch rum, sind depressiv, schwermütig, sogar in der Klapsmühle, Entschuldigung. Ja, Selbstmord gefährdet. Oder ständig sieht das Leben, mein Leben hat keinen Wert mehr. Das sind sogar Ehen auseinandergegangen, die dorthin gelaufen sind. Der Teufel bringt die Ehen auseinander. Sie alle waren durch diesen Kerl unter der Kontrolle dämonischer Mächte gebracht worden. Das habe ich sofort gemerkt, da stimmt was nicht. Jemand ist in der Stadt und ja, ein Geist, ein Dämon. Leute hatten dann plötzlich satanische Angriffe. Mach keine Abstriche zum Wort Gottes, egal was du denkst. Also das ist mein Standpunkt. Halte deinen Körper, dein Herz, deine Seele und deinen Geist sauber. Denn nur die, die reines Herzen sind, reinen Körper haben, reinen Geist haben, die werden Gott schauen. David betete, Gott, entsündige mich. Halleluja. Und ich möchte, dass einfach du heute Abend betest und sagst, oh lieber Gott, oh beschütze mich, halte deine Hand über mein Leben. Herr, beschütze mich vor Verführung, auch vor frommer, charismatischer, pfingstlicher Verführung, welcher Art auch immer. Herr, halt mich frei von Kompromissen, von der ganzen Oberflächlichkeiten. Herr Jesus, ich will dir gehören. Erlöse mich von inneren und äußeren Brandmalen. Und wenn irgendjemand ein Tito-Zeichen irgend trägt, Heiland, und er hört jetzt diese Predigt, Herr, beunruhige seine Seele und bring ihn zur Ruhe, zum Frieden im Namen Jesus, dass er Frieden und Ruhe hat, dass er weiß, ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Herr Jesus, hilf meinen Geschwistern, die sich so durch unweise Pastoren verführt worden sind. Da kam sogar eine Pastorenkonferenz hier, wo dieser Bentley da gepredigt hat und auch viele Pastoren sind unter diesem dämonischen Bann gekommen. Sie haben sich glücklicherweise nicht tätowieren lassen, aber den Geist eingeatmet. Und Geister, die man ruft, wird man nicht mehr so leicht und so schnell los. Und lieber Heiland, befreie die Seelen, Vater, in Jesu Namen. Halleluja. Und ich möchte für dich beten und dich segnen, dass du Segen bekommst. Gestern Abend habe ich für mich selber gebetet. Ich will nur ganz kurz ein kleines Zeugnis geben. Ich habe gesagt, wenn jemand krank ist, der lege seine Hand auf seine Stirn. Und ich habe selber auf meine Stirn meine Hand gelegt und gebetet. Und ich habe, bevor ich in die Versammlung fuhr, habe ich gemerkt, ich habe so schroff oben, so scharf. Und ich wollte gekassen, ging nicht runter, aber mit meiner Haare habe ich zudecken können, und ich bete. Und während ich so bete und sage, Herr Jesus, heil die Geschwister, wo sie auch sind. Und ich möchte auch jetzt sagen, wenn jemand krank ist, leg deine Hand auf eine Krankenstelle, wo du auch immer bist, und sag, Jesus, heile mich, leg auf dein Herz oder auf dein Knie oder was weiß ich. Und ja, und Gott hat mich gestern geheilt in Jesu Namen und bis heute nichts gekommen. Preis dem Herrn, lieber Heiland, du sendest jetzt heilende Kräfte per Internet zu meinen Freunden, Geschwistern und so weiter. Und auch wenn sie ein Tattoo haben, Herr Jesus, was auch immer ist, Herr, löscht es aus. Es wird vom Körper nicht weggehen, aber du kannst es so wirken, dass es verblasst in der Erinnerung, dass sie keinen seelischen Schmerzen mehr haben, keine Depressionen, keine Bedrückung. Herr, ich segne deine Kinder. Auch die, die verführt worden sind durch solche dumme Leute. Ich segne, Vater, diese Menschen, dass sie wieder zur Ordnung kommen, in der Ordnung Gottes werden und einen klaren Blick bekommen für ihr persönliches Leben. Amen.